Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti e benvenuti zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und wie immer an meiner Seite mein geschätzter Kollege Björn Hauer. Buongiorno Björn.
Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir, lieber David?
Mir geht's soweit ganz gut. Gute Arbeitswoche bisher, viel zu tun. Ich komme gerade aus einem zweiwöchigen Urlaub und ich sag's dir, wie es ist, ich könnte direkt wieder in Urlaub. Aber in 3 Wochen habe ich auch wieder Urlaub. Toi, toi, toi. Dann geht's vielleicht nochmal nach Italien in die Sonne. Hier in Hamburg ist das Wetter ein bisschen schwierig, aber dafür sind wir ja bekannt. Wie sieht's bei dir aus?
Mir geht's blendend. Ich habe in 3 Wochen geht's für mich nochmal samt Familie für 4 Tage nach Istanbul, also auch in die Sonne.
Oh, schön. Bisschen
Städtchen bummeln, ist eine extrem geile Stadt. Ich war zuletzt dort, glaube ich, vor 12 Jahren. Also alle, die noch nicht dort waren, das kann es da wirklich, wirklich geben. Ist eine unglaublich lebhafte, moderne, wunderschöne Stadt, extrem Touri-freundlich, sage ich mal. Du bist da sehr, sehr nett aufgenommen. Und ich sitze gerade, also in meinem Homeoffice-Studio, wo ich auch immer aufnehme. Nur beim Reingehen war ich doch ein bisschen überrascht, weil über mir schweben sämtliche Helium-Luftballons in verschiedensten Formen, da mein Kleiner 2 Jahre alt wird. Und ich wusste nicht, dass die Luftballons heute schon aufgeblasen wurden. Deswegen, ja, ich sitze zwischen 100.000 Luftballons, die da über mir schweben.
Wann hat der Kleine denn Geburtstag dann?
Genau am Samstag.
Also am Samstag,
genau am Samstag Geburtstag. Das ist der 11.10. Genau, wieder genau 2 Jahre alt.
Wunderbar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall oder euch in der Familie einen ganz schönen Samstag. Und irgendwie ist es ja bei uns generell immer schwierig, Zeit für irgendwas zu finden, Zeit für die Familie. Klar, muss man sich nehmen. Zeit für Serie A auch. Irgendwo dazwischen. Und deswegen haben wir für euch da draußen wieder spannende Themen mitgebracht, denn wir schauen auf Juventus Turin, die zwar oben mitspielen mit 5 Unentschieden in Folge, jedoch alles andere als souverän in die Saison gestartet sind. Besser hingegen sieht es bei seinem Kollegen aus der ewigen Stadt aus. Gian Piero Gasperini ist endlich in der Hauptstadt angekommen und grüßt vom 2. Tabellenplatz. Wir beide blicken darauf, was in dieser Saison noch möglich ist für die Roma. Von ganz oben nach ganz unten, die Fiorentina steckt nach 6 Spielen nicht im Kampf um Europa, wie vielleicht gedacht, sondern im Kampf gegen den Abstieg und lässt den Trainerstuhl von Stefano Pioli gehörig wackeln. Und natürlich sprechen wir auch über dringend nötige Reformen im Fußball, so drastisch formulierte es zumindest Napoli-Clubboss Aurelio Di Laurentiis die Tage. Starten wir also direkt rein in die Folge. Andiamo! Juventus mit 5 Unentschieden in Folge, Top-Stürmer mit 2 Toren, deswegen das Top in dicken Anführungszeichen Vlahovic soll Juve dann auch noch im Winter verlassen. Sind das alles schon so Vorzeichen, dass man bei den Schwarz-Weißen, bei meinem Verein, die Segel, was den Scudetto angeht, langsam streichen sollte? Wie siehst du es bisher? Also Juve steht ja punktetechnisch nicht schlecht da, allerdings ist die Tendenz ja gerade eher absteigend als aufsteigend.
Ich sehe es, ja, wie sehe ich das? Wie ja schon im letzten Podcast besprochen, hat der Sieg gegen Inter doch ein bisschen geschmeichelt, weil er einfach ja einen Jan Sommer an den Tag Butterfinger hätte. Sonst wäre da wahrscheinlich maximal ein X drinnen gewesen.
Noch eins mehr.
Es ist... Irgendwie fehlt aktuell, ich finde, es fehlt nicht viel, aber es fehlt etwas. Und ich denke aber, dass Juve da auch wieder in die Spur finden wird. Weil wenn man da jetzt da zum Beispiel das Spiel hernimmt, das letzte Spiel gegen Milan, da hatte Mike Maignan das, was Jan Sommer nicht hatte, und zwar einen Sahnetag. Auch wenn Milan meiner Meinung nach mehr Spielanteile hatte, das Spiel mehr unter Kontrolle hatte. Aber da waren doch krasse Paraden von Maignan, zum Beispiel gegen Gatti dabei. Also der hat da auf jeden Fall Milan im Rennen gehalten. Und deswegen, ja, ich würde jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, weil Tore schießen sie ja. Und das eigentlich... Ja, teilweise zu Genüge, wenn ich da jetzt an Dortmund denke oder auch an Villarreal denke, aber es sind halt unnötige Fehler, die dann teilweise wirklich die Punkte kosten. Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich großen Handlungsbedarf. Das sind einfach, finde ich, Feineinstellungen, die noch justiert werden müssen. Aber ich trotzdem finde ich, ist man am richtigen Weg. Man muss sich dann noch ein bisschen finden. Auch ein Tudor ist jetzt da, wenn du es hochrechnest, noch nicht mal eine ganze Saison bei diesem Verein. Der hat da letztes Jahr den Brand gelöscht und natürlich hat er Vorbereitungszeit und so weiter und so fort. Aber ich finde es jetzt nicht so tragisch, den Fußball, den sie spielen.
Die Frage ist ja, wie sehr verzeiht einem die Serie A das, dass man jetzt noch nach 6 Spieltagen an Stellschrauben schrauben muss, die einem bisher sehr viele Punkte kosten. Für mich ist die größte Baustelle die Abwehr. Die Frage, also es sind zwei Teile. Im ersten ist, die Konkurrenz schläft nicht. Man sieht es, Napoli, Roma, Milan, Inter machen ihre Punkte, während Juve Woche für Woche momentan unentschieden spielt. Klar, man ist mit dabei. Es sind ja auch nur theoretisch 3 Punkte Abstand zum ersten. Das ist ja alles noch im Rennen. Man sieht nur gerade so diese Tendenz dieser unnötigen Punktverluste, wie du es nennst. Und da ist die Frage, wie verzeihlich ist die Serie A da und die Konkurrenz, dass man noch daran schrauben muss, wenn es am Ende wirklich um den Meistertitel geht. Weil jeder Punkt am Ende ja entscheidend ist, gerade in einem engen Rennen, was ich glaube am Ende der Saison noch mit Napoli, Milan und Inter sein kann, dass die Punkte, die man jetzt liegen lässt, natürlich schon entscheidend sind am Ende der Saison. Und da ist die Abwehr ein großer Faktor, weil du sagst, dass Juve schießt genug Tore. Ja, wir schießen 4 gegen Dortmund, wir schießen 4 gegen euch, 2 gegen Villarreal. Kassieren aber 3 gegen Inter, 4 gegen Dortmund und auch 2 gegen Villarreal. 2 Spiele gehen unentschieden aus. Und unser Top-Stürmer in Anführungszeichen der Serie A ist Vlahovic mit 2 Toren. Also es machen verschiedene Spieler die Tore. Einen klaren Torjäger hast du nicht. Jonathan David ist da auch noch nicht komplett drin, einfach im Spiel. Und von daher sehe ich das ein bisschen schwierig, denn gerade die Abwehr ist einfach super fehleranfällig, viel zu viele Gegentore. Gegen Dortmund waren, glaube ich, 5 Torschüsse, 4 Gegentore. Und auch gegen Milan, was du gerade angesprochen hast, ja, man ja, hat einen Sahnetag erwischt. Juve hatte hochkarätige Chancen vorne, aber hat hinten auch eine Menge zugelassen. Und dass ein Leao vom freien Tor den Ball nicht richtig trifft, oder ein Pulisic und so weiter, einen Elfmeter in den Nachthimmel jagt, das alles waren dann auch Faktoren, warum es unentschieden ausgegangen ist und nicht verloren wurde. Darf man auch nicht vergessen.
Ganz kurz, war das deiner Meinung nach ein Elfmeter? Also für mich ganz klar kein Elfer. Viel, viel zu hart. Also für mich wirklich ganz klar kein Elfer. Haben wir gedacht, den kann er nicht geben. Er gibt ihn, okay, ganz klar ist vielleicht die falsche Aussage. Meiner Meinung nach wäre es kein Elfer gewesen. Es ist jetzt keine Fehlentscheidung, den Elfer zu geben, aber für mich ist das einfach viel zu wenig für Elfmeter. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Pulisic das Geschenk nicht annehmen wollte und ihn bravourös verschossen hat.
Wollen wir es mal so betiteln? Also ich sage auch, für mich ist es zu wenig. Allerdings ist es super schwierig zu unterscheiden, weil ich gucke auch sehr viel Bundesliga und in Italien werden Elfmeter gegeben, die in der Bundesliga niemals gegeben werden würden. Und das macht es super schwierig, wenn man dann so eine Szene sieht und weiß, wie zum Beispiel in Deutschland und in Italien sowas gehandhabt wird, gerade auch Handregel. Bei Juve bin ich dieses Jahr sowieso gewohnt, dass es auch für ganz komische Dinge einen Elfmeter gegen uns gibt. Beispiel das Handspiel in Anführungszeichen gegen Bologna, glaube ich, wo der an den angelegten Arm prallt der Ball, also kann nichts machen, geht nicht aktiv hin. Am Ende, VAR guckt sich's an und im VAR sieht man, ja, es ist kein aktives Handspiel. Der Ball geht, also berührt aber den Arm. Und in Italien ist jede Berührung am Arm und an der Hand immer ein Elfmeter im Videobeweis. Und in Deutschland ist es nicht so. In Deutschland guckt man, geht der Arm raus, verändert er die Flugbahn. Also man ist viel mehr in Deutschland darauf bedacht zu gucken, ob ein Foul oder ein Handspiel eine Szene verändert. Während man in Italien guckt, gab es eine Berührung im Strafraum mit der Hand oder dem Fuß, dann ist es immer direkt ein Elfmeter. Und das ist viel zu einfach, viel zu lächerlich. Aber ich bin es in Italien auch nicht anders gewohnt. Von daher, den Elfmeter für Pulisic hätte ich aus deutscher Sicht nicht gegeben. In Italien kenne ich so, war nicht verwundert, dass es den gegeben hat. Umso erleichterter war ich da auch einfach, dass er ihn rübergeschossen hat, weil das ist wirklich ein Geschenk. Ich sage, wenn er ihn macht, glaube ich nicht, dass wir das Spiel gewinnen.
Nein, also wenn er den macht, glaube ich auch. Wobei, die Comeback-Qualitäten hat dieses Jahr Juve auch schon gezeigt. Und ja, dass sie da ging drauf beißen.
Also Milan hatte ja dafür auch noch genug andere Chancen. Also Leaos Ball nach der Flanke, ich glaube auch von Pulisic, die dann, ich habe schon bei der Flanke gesehen, wie, dass der gefährlich wird, obwohl da 4 Juve-Spieler im Strafraum standen, im Fünfer fast. Und es war klar, der segelt über jeden Kopf hinweg auf den freien Fuß von Leao, der da, glaube ich, selber ein bisschen überrascht war, dass der Ball da durchgekommen ist und den dann halt neben das Tor gesetzt hat. Also solche Fehler kannst du dir einfach nicht erlauben in den großen Spielen. Und die großen Spiele letztendlich definieren eine Saison für eine Mannschaft wie Juventus Turin.
Ja, aber sie haben das große Spiel gegen Inter zum Beispiel gewonnen.
Dank der Butterfinger von Jan Sommer. Sonst ja. Auch da, 3-3.
Ja. Die Roma beweist, dass man mit einer guten Defensive und einer schwachen Offensive auf Platz 2 stehen kann, weil die haben bis jetzt 7 Tore geschossen und halt nur 2 bekommen. Aber ich sehe, das sagt er bei Juve wirklich nicht so tragisch. Es schaut, also wie gesagt, ich finde, dass nicht viel fehlt. Ich denke, das kann sich und wird sich alles noch einspielen. Und ja, ich glaube, Tudor wird auf jeden Fall an den richtigen Stellschrauben drehen. Und ich sehe auf jeden Fall auch ja, am Saisonende einen Dreikampf oder einen Vierkampf auf jeden Fall. Und ob dann vielleicht auch die Roma noch ein bisschen mitmischt, müssen wir schauen. Aber ich glaube schon, dass Juve da auf gar keinen Fall abschmieren wird, genauso wenig wie Milan oder Napoli abschmieren werden.
Was glaubst du, die Frage habe ich mir halt eben auch gerade gestellt, Position oder die ganze Posse um Dusan Vlahovic, Vertrag läuft am Saisonende aus, bedeutet, wenn Juventus noch Geld für den Mann haben möchte, für den wir wirklich Unsummen ausgegeben haben, die er nie hat richtig zurückzahlen können, wenn man noch Geld für ihn möchte, muss man ihn im Winter verkaufen oder verlängern? Nach Verlängerung, ehrlicherweise, sieht es gerade wohl nicht aus. Heißt, Juve würde ihn im Winter für einen Spottpreis von 10, 15 Millionen verscherbeln. Die Bayern haben Interesse, Arsenal wird immer wieder genannt, Chelsea. Ist also sehr wahrscheinlich, dass er Juve im Winter verlässt, ist aber immer noch der treffsicherste aktuell im Team. Das wird ja auch einen enormen Impact darauf haben, wie Juve die zweite Saisonhälfte spielen wird. Selbst wenn man jetzt die Fehler abstellt in der Abwehr, würde dann ja wieder der gute Sturm, der ja auch über Vlahovic läuft, auch wieder komplett ummodelliert werden. Und dann ist ja wieder die Frage, wie verzeihlich ist eine Serie A, eine Champions League mit Juventus, die dann den Sturm nochmal neu finden müssen im Winter. Das sind ja wirklich zwei Hürden, die Abwehr, die die Hinrunde begleiten wird als Problem, als Baustelle. Und der Sturm eventuell eben in der Rückrunde.
Also prinzipiell muss man sagen, teilweise ist Vlahovic, hat er schon gute Spieler gezeigt, aber dann gibt es wieder Spiele, wo er gänzlich inexistent ist. Also wo Juve gefühlt zu 10 spielt, wenn der am Platz steht.
Ja, du darfst ihn nur einwechseln. Wenn er startet, ist er tatsächlich unfassbar ungefährlich.
Unfassbar. Ja, aber man muss sagen, mich hat auch ein Jonathan David. Bumm, ich meine, okay, gehen wir ihm Zeit, das ist eine neue Liga, es ist ein neuer Verein, aber das war einmal gar nichts. Und Openda ist gefühlt irgendwie außer schnell nichts. Also ich sehe da, ich bin bei dir, ich sehe da deine Sorge und ich glaube, dass doch viele, viele im Juve-Staff Sorgen haben, weil wie du das Pferd jetzt am besten sattelst, weil eigentlich müsstest du auf Vlahovic setzen. A, um ein bisschen vielleicht seinen Preis zu treiben, und dass er sich ein bisschen ins Schaufenster spielt quasi. Und aber andererseits, wenn du weißt, du wirst ihn im Winter abgeben, weil der wird nicht bei Juve verlängern. Und wenn er verlängert, dann zu unglaublichen Konditionen, die Juve niemals zahlen wird, wenn die ein bisschen an Grips haben. Aber da jetzt da irgendwie einen Jonathan David nach so einer Leistung einbinden, ist halt auch schwierig. Also boah,
ja, sehr also, unangenehm. Du sagst es eigentlich, es ist eine Baustelle. Also genau das, was du ja gerade nochmal sagst, ist, boah, das ist eigentlich eine Situation, die eine Mannschaft, die um die Meisterschaft spielen möchte, nach 6 Spieltagen vor solchen Problemen steht, eigentlich nicht zu gebrauchen kann.
Definitiv, aber vielleicht kann Tudor einfach mal an Christian Kivu anrufen, der es schafft, mit 4 Stürmern richtig geil zu rotieren, mit einem Lautaro Martinez, mit einem Thuram, mit einem Esposito, mit einem Bonny, und irgendwie machen da all ihre Tore und wirken jetzt auch irgendwie. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie jemand pisst ist, wenn er gerade nicht spielt, beziehungsweise, also dieses Rädchen dreht sich relativ gut. Also vielleicht fragt er da mal einfach mal bei Inter nach, hey, wie machst du das? Ich habe da auch ein paar, die sollten ein bisschen treffsicherer werden. Aber ja, ich sage es da ganz ehrlich, ich würde weiterhin auf jeden Fall auf David setzen und Vlahovic als Backup-Stürmer bringen. Der beißt ja rein, das sieht man ja. Das hat man auch gegen Milan gesehen, wo er da den Ballverlust hatte, dass er da dem Spieler gleich nachhirscht, den Ball zurückerobert, ist auch mit Standing Ovations honoriert worden, da sein Einsatz. Deswegen, ich würde da eher
weiter. Der Mann braucht auch einen neuen Verein, ne? Der muss sich ja auch allein aus seinem Interesse so ein bisschen wieder ins Rampenlicht spielen, weil ich glaube, ein bisschen im Sommer daran gescheitert ist, weil Juve ihn auch da loswerden wollte für den Spottpreis, dass ihn keiner wollte, beziehungsweise keiner seine Konditionen bereit war zu zahlen. Bedeutet, allein aus seinem Interesse muss er schon performen, jetzt bei Juve, um sich einfach ins Schaufenster zu stellen für andere Vereine im Winter. Aber klar, wir sind jetzt der Nutznießer dann davon, dass er vielleicht nochmal den Arsch hochkriegt. Ich würde es begrüßen, aber dann stehen wir im Winter trotzdem vor der Problematik. Werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wahrscheinlich dann in ein paar Monaten.
Apropos Arsch hochkriegt, wer holt bitte endlich Coop Miners aus dem Bällebad von McDonald's? Also das ist ja, was ist denn da los?
Also das, ja, also so teure Transfers, die sich nicht rentieren, können wir auf jeden Fall nach Vlahovic und Coop Miners.
Ja.
Das ist alles in der Serie A-Transfers, ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Man bezahlt der Konkurrenz einen Haufen Geld und bekommt am Ende nicht das raus mehr. Also wenn ich mir überlege, früher war Juve eindeutig besser darin, aus der Konkurrenz zu kaufen, hat der Konkurrenz teuer Spieler verkauft. Heute gibt man der Konkurrenz Spieler für den Sportpreis und gibt unfassbar viel Geld für Spieler aus, die es nicht zurückzahlen können. Ich glaube, der letzte richtig gute Inner-CDA-Transfer für Juve waren Spieler halt noch wie Dybala, wie Higuain. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Don Pepe, ich sag nur Don Pepe Marotta. Also ich glaube da, ich glaube da ist der Koch dran schuld am aktuellen Gericht oder war oder in der Vergangenheit, der einfach seine Geheimzutat anscheinend nicht seinen Kollegen verraten hat. Aber definitiv.
Genau, während es bei Juve aber eher so ein bisschen schleppend in letzter Zeit gelaufen ist, ist es in der ewigen Stadt ein bisschen explodiert, und zwar bei den Giallo Rossi und Gianpiero Gasperini. 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, generell 5 Siege, eine Niederlage nur. Du hast es eben schon angesprochen, 7 Tore, nur 2 Gegentore. Daran kann man sehen, vorne effektiv, hinten bombenfest, ist in Italien einfach ein probates Mittel, um jetzt auf Platz 2 zu stehen. Mit 15 Punkten, punktgleich mit Tabellenführer dem SSC Neapel. Und das kann sich absolut sehen lassen.
Ich finde es ein bisschen untypisch für einen Gasperini, weil Gasperini war ja eigentlich bekannt, scheiß drauf, dass wir 4 Tore bekommen, dann müssen wir halt 5 schießen. Jetzt schießen die nach 6 Spieltagen 7 und bekommen 2. Also ich weiß nicht, ob er jetzt...
Andere Spieler, die Spieler von Atalanta konnten ihm genau das geben, die von der Roma scheinbar nicht. Also da ist die Abwehr wohl nicht seltsam. Fest genug für 4-5 Gegentore pro Spiel und der Sturm nicht gut genug für mehr. Die Baller fehlt ja auch gerade, ne? Wieder, also wenn der zurückkommt, vielleicht fallen dann vorne mehr Tore.
Ja, definitiv. Und wenn die generell, unter Anführungszeichen, ich will jetzt nicht nichts gegen den Ukrainer Dovbyk sagen, aber wenn die dann wirklich mal einen richtig krassen Neuner hätten oder einen Mittelstürmer, der die Dinger da auch wirklich, der einfach eiskalt vom Tor ist, dann wäre die Roma schon, also dann wäre die Roma definitiv ein Kandidat, dass die da eben bei den 4 genannten von mir vorher sicherlich mitspielen, dass die mitärgern. Ich finde, bei denen scheint jetzt wirklich aktuell einfach, die haben halt keinen klassischen Neuner, der da vorne auch wirklich effektiv und kontinuierlich netzt.
Du möchtest also der Mannschaft, die 3 Elfmeter hintereinander verschießt, unterstellen, dass sie nicht kaltschnäuzig vom Tor ist. Okay, Das war aber auch ein Ding. Also ich hab's live gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen in der Europa League, dass die Roma wirklich 3 Elfmeter hintereinander verschießt, nachdem der Schiri den schon hat 2-mal wiederholen lassen. Und beim 3. Mal hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, komm, alles andere hat ja keinen Sinn, die können heute noch 10 schießen. Die werden alle pariert.
Du, wie war das mit Gasperini? Vielleicht ist es wirklich Karma, als er da so schlecht über Lookman gesprochen hat, weil der den Elfer verschossen hat. Tja, das hat er jetzt davon, hat wohl hier auch nicht den richtigen Elferschützen auserkoren bei seinem neuen Team.
Bald ist die Baller wieder da, dann sind auch die Elfmeter bei der Roma, glaube ich, wieder drin. Aber das wäre jetzt so die Frage, was traust du der Roma denn zu? Also vor der Saison, ich erinnere mich, in unseren Prognosen haben wir sie schon weiter oben gesehen. Das tun wir aber, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, jedes Jahr irgendwie Europa League, Champions League Plätze positioniert man sie ja schon. Jetzt stehen sie auf Platz 2, machen guten Eindruck, es kommen noch Spieler zurück. Was traust du ihnen jetzt zu? Würdest du sie etwas höher stellen als vielleicht noch vor der Saison? Oder sagst du, sie liegen eigentlich genau in dem Bereich, was du dir erwartet hast unter einer Roma, unter Gasperini?
Also ehrlich gesagt habe ich mir das auch erwartet. Ich glaube, das war sogar mein Hot Take in unserem Video. Ich glaube, da habe ich die Roma als Once to Watch quasi betitelt. Gasperini ist ein guter Trainer und wenn Gasperini unter Anführungszeichen seinen Kopf durchsetzen kann, wenn er damit allen klarkommt und nicht komplett aneckt, dann ist das schon ein Genie und kann da wirklich aus unter Anführungszeichen mittleren Mannschaften wirklich was rauszaubern. Also er kann aus jedem Spieler das rauskitzeln, also die positiven Eigenschaften, dass er dann genau diese an den Tag bringen kann. Und wenn es ein Laufpferd aller Großens ist, wie bei Bergamo, der quasi auch unter Gasperini komplett aufgeblüht ist, während er bei Inter überhaupt nichts zusammengebracht gehabt hat, wenn wir es ehrlich sind. Und wie gesagt, wenn Roma irgendwo im Winter vielleicht einen Stürmer herumliegen sieht, der auch
konnte.
Vlahovic zum Beispiel, nur die Frage ist, ob die den ansatzweise nur das Gehalt zahlen, was der fordert, oder ob er mittlerweile ein bisschen geerdet ist und sagt, eigentlich habe ich mir dieses Gehalt aktuell nicht verdient, oder vielleicht zieht es ihn auch in die Wüste, da kriegt das definitiv das Gehalt, auch wenn er scheiße spielt. Aber wenn die da irgendwo einen Stürmer herumliegen sehen, der auch das Tor trifft, Icardi ist angeblich bei Galatasaray nicht ganz happy aktuell, von dem her...
Du, guckt, ich sehe gerade noch mal das noch Spiele der Roma, so treffen die sich noch mal im Stadion.
Also, nein, ich glaube ehrlich gesagt, die werden bei den 4 genannten mitspielen. Also ich glaube nicht, dass da ein großer Einbruch kommt.
Ich bin mal gespannt. Jetzt ist zwar Länderspielpause, danach geht es für die Roma aber gegen euch, gegen Inter Mailand. Am Samstagabend, 18. Oktober. Das könnte natürlich ein Wegweiser sein. Ne? Ein Sieg gegen Inter, der das oben nochmal alles zementiert, wäre schon ein sehr starkes Ausrufezeichen. Auf der anderen Seite, wenn Inter das Spiel gewinnt, würden sie punktgleich mit der Roma, punktgleich ziehen. Und ich denke, dann auch so ein bisschen klar machen, dass es für die Roma am Ende nicht vor Napoli, nicht vor Inter gehen wird. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und ich muss zu Gasperini auch sagen, die Qualitäten eines Trainers kann man auch immer sehr gut daran ausmachen, wer unter ihm zum Nationalspieler wird bei Jungspielern. Und du hast einen Matthias Soulet von Juventus zu Roma damals, war okay, diese Saison sehr stark und könnte jetzt auch für die italienische Nationalmannschaft abgerufen werden. Was ich ganz interessant finde, ist ja Argentinier, aber könnte auch für Italien spielen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Azzurri einen Spieler wie Soulet in ihren Reihen hätten. Und wenn Gasperini vielleicht da ein bisschen auf ihn einredet, für welche Nation er da spielen sollte, haben wir vielleicht bald einen weiteren Topspieler in der Nationalmannschaft.
Also ich wäre nicht traurig, wenn ein Soulet einem Orsolini und einem Politano da ein bisschen Konkurrenz macht. Definitiv nicht. Also die können schon Konkurrenz gebrauchen und ich glaube, das habe ich letztes Jahr gesagt, dass ich ein großer Solé-Fan bin, dass ich den Abgang, also dass Juve den ziehen hat lassen, überhaupt nicht verstehen kann. Ich hätte viel mehr auf den gesetzt. Ist ein talentierter Junge mit 22 Jahren. Also ich glaube, der kann noch lange Zeit sehr, sehr vielen Teams weiterhelfen. Und natürlich könnte das auch der italienischen Nationale.
Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mit der Roma weitergeht. Freue mich sehr auf das Spiel gegen Inter Mailand. Sehr wegweisend, glaube ich, für beide Teams. Auch nach einer Länderspielpause weiß man ja immer nicht so ganz, wie die Mannschaften rauskommen. Wir werden später nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich würde sagen, jetzt aber gehen wir in eine kurze Pause, machen uns ein Espresso und dann geht es weiter. Und zwar mit dem Thema Abstiegskampf und der Fiorentina. Bis gleich.
Werbung.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Espresso ausgetrunken, Biscotto gegessen und weiter geht es. Die Fiorentina kämpft nicht um Europa aktuell, sondern gegen den Abstieg in die Serie B. Ich glaube, das ist ein Hot-Take. Wenn den einer vor der Saison von uns gemacht hätte, wäre das die Phrase Podcast der steilen Thesen wieder rausgekommen. Ist aber bittere Realität für die Viola. Und in der Serie A ist man sieglos. 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, lediglich 3 Siege in der Conference League gegen Teams, dessen Namen ich nicht vermag aussprechen zu können. Also absolute Pflichtsiege. Und deswegen muss ich die Frage an dich stellen, ist Stefano Pioli noch länger tragbar bei der Fiorentina? Oder wird er die erste Trainerentlassung?
Also mich wundert es, dass er noch da ist. Seid ihr so, wie es ist, ich hätte den schon längst entsorgt, weil von den 6 Spielen, muss man sagen, waren eigentlich mit der Napoli nur ein Brocken dabei. Und ja, die Roma ist gerade aktuell sehr gut in Form, aber da waren Teams dabei wie Cagliari, da war Teams dabei wie Torino, da war Teams dabei wie Pisa, der Aufsteiger. Da darfst du eigentlich keine Punkte liegen lassen als die Fiorentina. Vor allem, ich bin mir ganz sicher, dass sie mit einem ganz, ganz anderen Anspruch in diese Saison gestartet sind. Mit einem Stürmer, mit Moisken, der letztes Jahr alles verschossen hat. Und jetzt lässt er einfach wirklich Punkte gegen einen Aufsteiger wie Pisa liegen oder gegen Cagliari. Das sollte und darf nicht passieren. Also,
auch wenn Pisa einen Buffon in den eigenen Reihen hat, der sein Serie A-Debüt gegeben hat, Sohn von Gigi Buffon. Genau, gebe ich dir recht. Das sind Spiele, die du gewinnen musst mit dem Anspruch, den die Fiorentina einfach hat, mit dem sie in die Saison gegangen ist. Und ganz interessanter Fact, den ich bei meinen Recherchen gefunden habe, ist es, dass es das erste Mal seit der Saison 2017-18 ist, dass noch kein Serie A-Trainer vor der zweiten Länderspielpause entlassen worden ist. Das ist ein Novum seit 2017. Ganz interessant, Schleudersitz Italien ist ab dieser Saison scheinbar nicht mehr so aktiv. Aber wie du sagst, bisher hätte eigentlich diese Statistik nicht sein dürfen. Pioli hätte schon längst den Platz frei machen müssen. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass spätestens, wenn nicht jetzt in der Länderspielpause, man sich vielleicht zusammensetzt und sich doch einvernehmlich trennt, dass dann spätestens am kommenden Spieltag nach der Länderspielpause es um alles oder nichts für ihn geht, nämlich gegen sein Ex-Team AC Milan, wird auch das Spiel verloren, was wirklich im Rahmen des Möglichen ist, muss man sagen. Dann ist, glaube ich, auch an dem Stuhl nicht nur gesägt, dann ist er weg. Und dann bin ich gespannt, wie die Fiorentina sich erholen wird. Aber darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Aber Tabellenplatz 17, punktgleich mit einem Abstiegsplatz auf Platz 18, ist definitiv nicht der Anspruch der Fiorentina.
Definitiv nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie ihn vielleicht gegen Milan noch ranlassen. Einfach, ja, vielleicht weil es sein Ex-Club ist, weil er doch noch den ein oder anderen Spieler kennt, der dort spielt. Deswegen vielleicht lassen sie ihm da und da, Anführungszeichen, geben sie ihm noch die Chance. Ich glaube aber nicht, dass er diese Hürde mit Bravour meistern wird. Und ja, dann ist die Frage, wer folgt auf ihn? Wenn wir jetzt bei Italienischen bleiben, da sind ein paar namhafte Spieler stehen zur Verfügung. Ein Spalletti wäre zu haben, es wäre ein Thiago Motta zu haben, es wäre ein Walter Massari zu haben, wobei ich glaube, der wird es eher nicht. Aber es gibt auch den einen oder anderen Kandidaten, auch den man in Italien kennt, der die Liga kennt. Deswegen, ja, mal schauen, wer da in seine Fußstapfen treten wird. Aber ich glaube, das passieren wird. Ich denke, dass früher oder später wird der den Hut ziehen müssen.
Ja, ich glaube auch, dass es einfach abgestempelt wird am Ende als ein großes Missverständnis eines großen Clubs und eines großen Trainers, die einfach nicht zusammengepasst haben. Thiago Motta hast du gerade genannt, sehe ich da sehr, einfach aufgrund dessen, was er in Bologna geleistet hat, mit einem vergleichsweise kleinen Team. Ich würde sagen, dass der Kader bei der Fiorentina auch sehr stark ist, sehr viel Potenzial hat und ich glaube, er schon sehr viel daraus machen kann, auch mit einem Moise Kean zum Beispiel. Von daher sehe ich da wirklich einen guten Fit. Spalletti geistert immer rum, soll auch eine Option bei Juve wohl sein, für den Fall, dass Igor Tudor entlassen wird. Würde ich ihn nicht so gerne sehen. Also allein vor der Saison wollte ich einen Gasperini bei Juve haben. Da hörte man auch schon den Namen Spalletti, der gerade aus der Nationale zurückgetreten war. Da war ich wirklich so, pff, nee, also wirklich nicht. Also wenn er Florenz übernimmt, dann kann ich durchatmen, dass er nicht zu Juve kommt. Aber tatsächlich halte ich es doch für sehr wahrscheinlich, dass ein Thiago Motta das sein könnte. Auch ein Roberto Mancini darf man nicht vergessen. Wäre auch natürlich eine Möglichkeit. Zurück, ich glaube, in den Emiraten ist er gerade. Ist der Trainer saudischer Nationalmannschaft, ne?
Ja.
Ich glaube, vielleicht wäre da der Call aus Italien noch mal interessant für ihn, für ein Team wie Florenz. Also ich glaube, das könnte ein spannendes Trainerkarussell werden.
Ja, ich glaube aber, dass ein Mancini, ja, wenn er wohin geht, noch mal ordentlich die Geldbörse aufmacht. Also ich glaube nicht, dass er zu einem Team wie der Fiorentina wechselt. Dafür ist sein Name zu gut, dafür ist seine Leistung, unter Anführungszeichen, ich meine, ich verfolge ihn ehrlich gesagt jetzt nicht, was der da unten reißt, aber ich denke, dass der Name Mancini doch noch einige andere große Clubs interessieren wird und dass die Fiorentina, ja, da eine Nummer zu klein ist für ihn. Also vielleicht ein Motta, der seit der einen zweiten Anlauf versucht, seiner Trainerkarriere da wieder unter Anführungszeichen beim kleineren Team anzufangen, da erfolgreich zu sein und dann wieder den Step zu einem größeren zu machen. Also ein Motta wäre da auf jeden Fall, ja, eine, ja, also meine erste Wahl an Fiorentiner Stelle, ganz klar.
Wie siehst du die Situation, wenn wir gerade bei den Trainern sind, wo es noch nicht so läuft, von Maurizio Sarri, Lazio auf Platz 13, zuletzt durchwachsen, mal gewonnen, mal verloren, mal unentschieden. So richtig Kontinuität ist da noch nicht da. 7 Punkte auf dem Konto. Wie bewertest du da die Situation?
Naja, Lazio hat ja unter Anführungszeichen jetzt 2 Brocken vor sich. Also es kommt mal Atalanta und dann kommt Juve. Ich muss aber sagen, dass Lazio, die durften ja am Transfermarkt nicht aktiv werden. Wegen Regelverstößen und das ist prinzipiell, ja, es ist 1:1 dasselbe Kader wie letztes Jahr, aber ich würde da ehrlich gesagt mit Ansari nicht so hart ins Gericht gehen, weil jedes Team braucht immer irgendwo den einen oder anderen neuen Baustein, damit es funktioniert und auch die werden sich eingrooven. Ich glaube, das ist nicht der erste holprige Saisonstart von Lazio und am Ende der Saison haben sie dann doch wieder mitgemischt um die Plätze 5 bis 8. Deswegen, ja, schauen wir mal.
Como in Schlagdistanz mit 2 Punkten. Dann sieht die Welt ja auch wieder ganz anders aus. Die ja aber immer noch ja, da oben stehen, wo für viele, die die Serie A nicht verfolgen, vielleicht überraschend ist. Ich glaube, wer weiß, was hinter dem Projekt Como steht, ist es doch ein Tabellenplatz, der irgendwo zu erwarten war. denke nicht, dass der dann bis Saisonende durchgehalten werden kann, weil, wie du sagst, Lazio dann am Ende eben vielleicht auch nochmal davor rutscht. Aber definitiv, ja, auch spannend zu beobachten, was sich so in Italien tut. Und es muss sich nicht nur in Italien was tun, sondern scheinbar auch irgendwie im Fußball generell, zumindest laut Napoli-Clubboss Aurelio De Laurentiis, ein Mann, der bekannt ist für ja viel Polemik, für sehr kontroverse Ansichten und jetzt auch wieder Schlagzeilen gemacht hat, weil er an den Fußball appelliert und zwar gar nicht nur an den italienischen Fußball, sondern an ja den europäischen, den weltweiten, denn er prophezeit dem Fußball den Untergang. Zu viele Spiele, explodierende Schulden und eine von Institutionen statt Verein kontrollierte Führung hätten das System kaputt gemacht. Und ich muss sagen, und wir sprachen vor der Aufnahme ganz kurz drüber, Björn, im Off, wir beide sind Menschen, die nicht viel mit De Laurentiis gemein haben, ihm häufig zustimmen, aber irgendwo hat er da einen Nerv getroffen.
Definitiv. Also er hat damit recht. Ich meine, dass die Serie A sich beachtenswerterweise doch wieder gefangen hat und in Europa dann doch wieder mitfighten kann, liegt aber meiner Meinung nach mehr an einem unglaublichen Kraftakt. Und er hat ja mehrere Punkte vorgeschlagen, was reformiert also werden müsste. Und da gehe ich in ein paar Punkten mit ihm völlig d'accord. Und zwar nimm nur mehr 16 Teams. Dadurch hast du weniger Spiele, dafür hast du qualitativ höherwertigere Spiele. Die Leute hätten wieder mehr Bock, das Spiel zu sehen. Bin ich bei ihm, ist natürlich unfair kleineren Teams gegenüber, das muss man ganz klar sagen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die kleineren Teams eigentlich nur mitnaschen von den Großen. Das heißt, sonst würde sich wahrscheinlich eher keiner Pisa oder Cremonese anschauen, wenn die nicht gerade eben gegen einen der Sette Sorelle spielen. Und du könntest dadurch die Mannschaften entlasten, sie könnten sich international dann wieder besser vorbereiten, die Spieler wären nicht so ausgelaugt, du hättest natürlich viel, viel weniger Verletzungsrisiko bei den Spielern. Deswegen hat er meiner Meinung nach hier einen Punkt, weil da hat einfach die Saison 30 Spieltage und sehen wir sie ehrlich, 30 Spieltage mit dem aktuellen Cup und Supercup und dem aktuellen Champions League Format mit noch mehr Spiele wäre meiner Meinung nach auch okay und genug.
Ja, muss ich auch, ja, stimme ich dir zu, genau einer seiner Lösungsansätze war eine Serie A mit 16 statt 20 Teilnehmern. Das habe ich sowieso nie so ganz verstanden. Klar, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich kenne eine Bundesliga mit 18 Mannschaften, 34 Spieltage, eigentlich eine ganz gute Anzahl. In Italien sind es 20 Teams, in der spanischen La Liga 20, in England sind es 20, also ist Deutschland ja eigentlich eher die Ausnahme von der Regel. Aber es macht mehr Sinn, wenn man es reduziert. Und zwar aus den ja eben von dir genannten Gründen. Es sind zu viele Spiele. Der Markt ist gesättigt. Es ist einfach der Fall, dass das Interesse unfassbar abnimmt. Ich liebe Fußball und Fußball hat einen unfassbar hohen Stellenwert in meinem Leben. Und trotzdem habe ich ehrlicherweise nicht mehr auf dem Schirm, wann Champions League ist. Es ist irgendwie dauernd. Die Spiele holen mich nicht mehr so ab, weil wenn man fünfmal im Jahr gegen Real Madrid spielt, dann ist das, ja, da, okay. Es ist nichts Besonderes mehr wie früher in der Champions League, wenn man dann auf ein großes Team getroffen ist und es gab ein Duell wie Barca-PSG, wie Juve gegen Bayern oder so, sondern das passiert jetzt halt zwei, dreimal die Saison. Verliert halt komplett an Reiz. Und ganz interessant finde ich da eigentlich auch den Punkt, den er gemacht hat, dass der Fußball von Institutionen statt von Vereinen kontrolliert wird. Weil der erste Gedanke, den ich dazu hatte, das klingt für mich stark nach dem Argument der sogenannten Super League. Denn da war genau das von den Gründungsvereinen ja gesagt worden. Ne? Eine UEFA, eine FIFA kontrolliert einfach dieses Spiel, diesen Sport und macht ihn dadurch kaputt und macht das System kaputt. Und deswegen würde man das wieder in die Hände der Vereine geben. Das war ja einer der großen Gründe, die man angegeben hatte. Na klar, finanzielle Gründe spielen da den Hauptteil. Aber De Laurentiis haut jetzt in dieselbe Kerbe eigentlich. Und da bin ich wirklich gespannt, was das in Italien vielleicht für Diskussionen auslösen wird, weil wir diese Reform auch, glaube ich, brauchen. Es müssen wieder weniger Spiele sein, weil auch die Spieler, merkt man einfach, enorm verletzungsanfällig geworden sind. Spieler fangen immer früher an mit Profifußball. Es debütieren 15-, 16-Jährige, deren Körper noch nicht ausgewachsen ist. Nicht jeder Körper ist auch für diesen Sport gemacht. Das heißt, je früher du jemanden einsetzt, desto schlechter kannst du auch einschätzen, ob dieser Körper überhaupt diesen Sport aushält, was zu sehr vielen, ja, geplatzten Träumen führen wird, zwangsläufig. Und eben die Qualität der Spiele, die du, die er eben auch angesprochen haben. Wenn die Spieler 60, 70 Spiele in der Saison machen und am Ende kommt eine Weltmeisterschaft noch im Sommer oder eine Europameisterschaft, alle gehen auf dem Zahnfleisch, es ist kein Tempo drin. Es ist super langweilig, sich anzuschauen. Spiele gehen 0-0, 1-0 aus, weil kein Team mehr Luft hat, überhaupt noch was in Bewegung zu setzen. Dann verliert der Fußball an Reiz. Weniger Leute schauen ihn sich an. Und am Ende, wie er es drastisch gesagt hat, geht er unter.
Absolut. Mit was er noch einen Punkt hat, er sagt, der Fußball muss mehr in Free-TV. Und da hat er recht. Weil, wenn wir sich ehrlich sind, denkt einmal, die Serie A wäre zu sehr günstigen Konditionen, wirklich günstigen oder sogar im Free-TV in anderen Ländern zu sehen. Dann würden natürlich andere Länder, einfach weil es nur die Serie A dann eben dort spielt, weil du die Möglichkeit hast, das gratis zu gucken, würde A natürlich da wieder die Serie A mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn ich jetzt an mich zum Beispiel denke, ich bin ein wahnsinniger Fußballfanatiker, aber wenn ich jetzt an meinen Vater und meine Mutter denke, die eigentlich überhaupt nicht, also mein Vater schon gar nicht, der hat gesagt, geh lieber Skifahren, geh Radfahren.
Österreichische Sportarten.
Genau, aber mein Vater ist so ein richtiger Antifußballer. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich hätte damals nicht das nötige Kleingeld gehabt, mir ein DAZN-Abo oder ein Sky-Abo zu kaufen. Ich hatte das Glück noch in meiner Jugend, dass ich die österreichische Bundesliga im staatlichen Fernsehen auf ORF1 gucken habe können. Und da habe ich kein Abo gebraucht. Und jetzt hast du vielleicht an anderen Jugendlichen, wo vielleicht die Leute oder die Eltern sagen, nein, das ist uns finanziell das Ganze nicht wert. Und da haben die Jugendlichen und die Kinder ja gar nicht die Möglichkeit, dann zu Hause die Fußball zu gucken. Weil du brauchst ja alles Kohle aktuell. Und wenn die Eltern das nicht zahlen, die Kinder das Geld nicht haben, dann wird ihnen so komplett die Möglichkeit genommen, einfach mal Fußball zu gucken. Und wenn du das dann wieder, gewisse Spiele, es müssen nicht alles sein, aber pack ein paar Spiele, zumindest am Sonntag, das Sonntagsspiel zum Beispiel am Abend. Pack das beste Spiel, pack Juve Milan auf einen öffentlichen Sender. In Italien, aber auch in Deutschland, in Österreich, einfach international, gibt dieses Spiel frei. Dadurch kannst du natürlich auch die Kohle mit Werbeeinnahmen wieder generieren.
Das ist ja auch der Punkt, den Laurentiis genannt hat, weil klar, man muss ja Geld irgendwie machen. Wenn man es free anbietet, dann kann man eben mehr Werbung schalten. Ich glaube, das ist auch ein Deal, auf den sich jeder einlässt, weil du zahlst mittlerweile 40 Euro für ein DAZN-Abo und da wird ja während des Spiels auch Werbung eingeblendet. Also du gewinnst auch gar nichts mehr damit, dass du Pay-TV irgendwie hast für Fußball. Und wenn man sich mal den DAZN-Deal anschaut, den die Serie A sowieso abgeschlossen hat, dann kannst du auch sagen, schmeiß weg, mach gratis. Weil so viel Geld kriegst du da wirklich nicht raus. Da hat der Verband unfassbar schlecht verhandelt, die Liga unfassbar schlecht verhandelt. Von daher, mach's gratis, mach Werbeeinnahmen, weil das Geld von DAZN, das holst du dir auch anderweitig rein. Das ist nicht unmöglich.
Genau. Mach den Fußball wieder für jeden zugänglich. Und der wird auch wieder an Attraktivität und an Popularität gewinnen. Und ja, hör auf, das auf 27 Streaming-Plattformen anzubieten. Aber ich glaube, da sprechen wir vielen, vielen unserer Zuhörer aus der Seele, die echt überlegen müssen, das Spiel spielt heute am Abend dort. Habe ich das Abo? Wo kann ich das wie gucken? Und wenn wir jetzt beim Thema sind, ich habe vorher gerade die Nachricht vernommen, dass Netflix sich für die Serie A-Rechte ab 2027 beworben hat. Ergo, wir fahren weiter mit 200 gegen die Wand.
Ja, und wir müssen noch ein Abo abschließen, weil wahrscheinlich hat am Ende der Zone 10 Spiele. Netflix hat 90 und irgendwo hat noch ein Dienst nochmal 3, sodass man irgendwie wieder 3 Abos braucht, wenn man jedes Spiel gucken möchte. Auch jetzt gerade gelesen, die deutschen öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF haben sich, glaube ich, 60 WM-Spiele geholt. Also auch da weiß man schon wieder, es kommen noch, also es sind, glaube ich, 110 Spiele roundabout. Ja. Das heißt, 50 Spiele werden nochmal auf 3-4 andere Plattformen wie bei der Europameisterschaft, Magenta TV, Prime und Co. Und The Zone wahrscheinlich verteilt. Sky vielleicht auch noch. Das schreckt sehr viele Leute eben ab von diesem Sport.
Natürlich.
Weil sie den Hals nicht voll kriegen finanziell. Und wenn der Sport aber zugrunde geht, wie De Laurentiis es sagt, dann macht gar keiner mehr Geld damit. Also vielleicht Step Back, dafür aber nachhaltig, langfristiger die Kassen gefüllt, als eben ja so weiter wie bisher. Und er hat auch noch einen sehr anderen wichtigen Punkt genannt, und zwar, dass man die junge Zielgruppe nicht verlieren darf. Weil in unserer schnelllebigen Zeit mit geringer Aufmerksamkeitsspanne, gerade bei Kindern, Jugendlichen, Social Media etc., werden sich mehr Highlights angeguckt als die ganzen Spiele, weil es einfach nicht interessant ist. Und wie du gesagt hast, dann gibt es eben noch zu viele Spiele zwischen kleineren Teams, die sich sowieso keiner anguckt, wenn man nicht Fan von diesem Verein ist. Meistens ist die Fanbase aber relativ gering, ja auch im Vergleich zu den Sette Sorelle oben. Die machen den Kohl nicht fett und die wenden sich dann eben auch eher vom Sport ab. Zusätzlich zu dem, dass sie dann noch ein Abo brauchen, um die Spiele zu gucken. Also die Jugend nicht zu verlieren ist ganz wichtig, auch weil man die ja auch begeistern muss für den Sport. Denn sonst wird ja auch qualitativ im sportlichen Bereich in Italien nichts mehr nachkommen, wenn die Kinder nicht mehr Fußball spielen, nicht mehr sich in den Verein anmelden. Das hat einen unfassbaren Impact, den man da nicht unterschätzen darf. Und deswegen zugänglich machen und es interessanter machen, sind die beiden Möglichkeiten, die man ergreifen muss, weil ich sehe ja auch, dass so Kings League, Baller League, all diese Konzepte mittlerweile bei Jugendlichen und Kindern deutlich größeren Anklang finden als Bundesliga oder Serie A. Und das ist eine Entwicklung, die schlecht ist, weil die Person, also ein gewisser Spieler oder ein gewisser Trainer in der Baller League, sind interessanter als der Verein. So wie wir aufgewachsen sind. Man ist Fan eines Vereins, Spieler kommen und gehen, solo per la maglia, nur für das Trikot, das kennen wir alle. Das ist einfach heutzutage nicht mehr so. Die Jungs sind Fan von Lamine Yamal und nicht von Barcelona. Und wenn er woanders hingeht nächstes Jahr, sind sie Fan von einem anderen Team. Also so das, was man sonst nur von Ronaldo oder Messi Fans kennt, ist einfach gang und gäbe für viele Spieler heute.
Definitiv, definitiv, weil auch viel, viel mehr einzelne Spieler viel, viel mehr vermarktet werden. Früher hast du immer eine Handvoll Spieler gehabt, die vermarktet werden, aber durch Social Media wird einfach, hast du in jedem Verein 2-3 Spieler, die einfach richtig gut vermarktet werden. Und ja, auf das wird auf uns zukommen. Aber gut, hoffen wir, dass wir nicht Netflix ab 2027 Champions League gucken. Aber ja, wir werden sehen. Aber ich denke, wir haben einen Herrn De Laurentiis jetzt genug Recht gegeben. Also, dass man denen so viele Punkte sagt, ja, du hast recht, einer der größten Narzissten im italienischen Fußball da jetzt so recht zu geben, ist halt auch schwer, aber er hat einen Punkt.
Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, und ich finde es sowieso wichtig, dass man auch, und das passiert, muss man auch sagen, und damit will ich jetzt gar nicht zu groß werden, aber in der heutigen Zeit wird es viel zu viel unterscheiden, wer etwas gesagt hat, als was jemand, also was gesagt wurde. Und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was die Aussage ist, und diese Aussage bewerten und nicht immer die Person dahinter. Bestes Beispiel hier gerade. Gute Punkte, kontroverse Person. Ist und bleibt aber gute Punkte. Und darüber haben wir auch gerade gesprochen. Wir gehen nochmal in eine ganz kurze Pause und widmen uns dann der Nationale, denn wie angekündigt, es ist Länderspielpause. Wir müssen wieder ein bisschen warten, bis Serie A weitergeht, aber können uns mit den Azzurri beschäftigen. Darüber sprechen wir gleich. Bis dann.
Werbung.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause und hoffentlich nächstes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, mit 6 Punkten mehr auf dem Konto der Qualifikationsrunden. Denn die Spiele gegen Estland und gegen Israel stehen an am 11. in Tallinn gegen die Esten und dann 3 Tage später am 14. Oktober in Udine gegen Israel. Ja, sagen wir mal so, Siege sind Pflicht. Nicht nur auf dem Papier, wenn man zu einer Weltmeisterschaft fahren möchte, sondern auch, weil Norwegen einfach unfassbar marschiert. Ich bin immer noch der Überzeugung, weil Norwegen und Italien haben alle ihre Spiele gewonnen, bis auf das allererste bei Italien. Das hat man gegen Norwegen ja verloren. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir es nicht verloren hätten, wenn es nicht unser erstes und deren drittes Spiel bereits gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist 3-0 ein Ergebnis, das man aufholen muss und vermutlich nur im direkten Duell aufholen kann, was am 16. November an meinem Geburtstag stattfinden wird. Also mal schauen, ob das ein guter oder schlechter Geburtstag wird, wenn es darum geht, ob man in eine WM-Quali-Runde muss, in die Playoffs oder ob man sich qualifiziert hat. Dann sprudelt auf jeden Fall der Champagner. Ja, 6 Punkte sind Pflicht. Norwegen wird vermutlich ihre Spiele auch allesamt gewinnen. Und dementsprechend darf man sich da keinen Ausrutscher erlauben.
Ich habe jetzt schon ein bisschen Bauchweh vom Israel-Match. Also mir steckt dieses 4-5 noch immer in den Knochen. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber Hand aufs Herz, Norwegen hat ja 13-0 Italien geschlagen. Angenommen, Norwegen gewinnt jetzt alle seine Spiele, Italien erfüllt seine Pflicht, spielt gegen Estland, gegen Israel und gegen Moldawien mit einem Sieg, dann müsste man am letzten Spieltag zu deinem Geburtstag ein 4-0 machen.
Ich nehme auch ein 5-1.
Oder ein 5-1.
Ja, es ist unfassbar unwahrscheinliches Szenario, wenn man ehrlich ist.
Ja. Es ist ein unfassbar unwahrscheinliches Szenario. Ich meine, wie geil wäre es, wenn die jetzt da am Samstag Norwegen gegen Israel die Punkte liegen lassen?
Das ist meine Hoffnung. Das ist auch meine einzige Hoffnung, die ich habe, dass Israel es schafft, Norwegen einen Punkt abzuluxen vielleicht und wir es dann mit einem einfachen Sieg gegen Norwegen am letzten Spieltag sie überholen. Das ist, glaube ich, das realistischste Szenario einer direkten WM-Qualifikation. Wie auch du gerade gesagt hast, mir steckt das Spiel auch noch in den Knochen. 5-4 mit der wildesten Schlussphase, glaube ich, die ich je in einem Länderspiel erlebt habe. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir vorher gegen Estland spielen. Dort haben wir das Hinspiel 5-0 gewonnen. Vielleicht gar nicht verkehrt, um wieder in den Flow reinzukommen, 3 Punkte zu holen. Vielleicht auch ein bisschen was fürs Torverhältnis zu tun, idealerweise. Und dann erst ins Spiel gegen Israel zu Hause in Udine. In Italien also zu gehen und das Spiel dann hoffentlich auch zu gewinnen. Schwierig genug wird's. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, vorher muss Norwegen ein paar Punkte liegen lassen. Aber es ist auch einfach super schwierig, Israel zu predikten, weil Fußball spielen können sie. Aber genau dasselbe wie auch mit der Ukraine. Du weißt nicht, wie die Nationalmannschaften in die Länderspiele gehen, weil einfach ganz andere Bedingungen herrschen, dass dieses Team sich gerade einspielen kann. Und deswegen ist es so eine Wundertüte, wo ich einfach darauf hoffe, dass man es gewinnt, irgendwie, und Norwegen Punkte liegen lässt und dann am Ende alles auf eine Karte setzt am letzten Spieltag. Und ja, dann, ich glaube, vor heimischem Publikum müsste das sein, das Rückspiel gegen Norwegen, ja, dann doch feiern kann. Und ich feiern kann, vor allem an dem Tag.
Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen einen Sieg Italiens zu deinem Geburtstag. Das ist überhaupt nicht eigennützig oder so. Aber wie scheiße wäre, ich meine, es gibt dann noch Dinge, aber wie scheiße wäre eine WM in Amerika ohne Italien? Jetzt reißt sich der Italien schon den Arsch auf, dass man den Amerikanern gefällt. Man gefällt ja prinzipiell schon den Amerikanern. Deswegen muss man gefälligst auch da drüben vertreten sein und da drüben eine gute Figur machen. Also.
Ja, und für die ganzen Italo-Amerikaner ist es natürlich auch die Gelegenheit, ich glaube, darüber haben wir auch schon letztes Mal gesprochen, es ist die Gelegenheit, die italienische Nationale live zu sehen, weil, wie wir wissen, Italiener, die noch die ausgewandert sind, die sind noch sehr stark mit ihren italienischen Wurzeln verbunden. Bei mir ist es genauso. und bei Italo-Amerikanern ja auch sehr, sehr stark ausgeprägt. Also die hoffen wirklich auf eine Teilnahme. Und dann wären das auch in den Stadien richtig geile Atmosphäre, glaube ich, die da kreiert werden könnte. Aber alles steht und fällt damit, ob man sich eben für diese Weltmeisterschaft am Ende schafft zu qualifizieren. Und da würde ich mit dir einmal den Blick gerne drauf wenden, wer denn mögliche Gegner wären, Stand jetzt, weil beispielsweise in Gruppe A Deutschland auf Platz 3 ist nicht mehr in der Quali, habe aber, glaube ich, gehört, aufgrund ihrer Nations League Teilnahme könnten die sogar Letzter werden und dürften trotzdem irgendwie noch in eine Playoff-Runde rein.
Ja.
Also ja, für Deutschland kann da, glaube ich, relativ wenig schief gehen. Wären aber ein möglicher Gegner. Nordirland könnte es aber ebenso sein. Kosovo und Schweden, Schottland, Griechenland, Island, Ukraine, Georgien, Türkei, Armenien, Ungarn, Polen, Finnland, Österreich, Rumänien und ja, Belgien, Wales wären noch mögliche Gegner, wenn alles Stand jetzt so bleibt. Da sind ein paar Brocken bei. Österreich, für dich natürlich dann eine ganz schwierige Situation, oder?
Hatte ich 2020
bei der Europameisterschaft.
Die 21 gespielt wurde.
Die 21 gespielt wurde, genau. Achtelfinale.
Genau. Genau.
Wie ging's
Arnautovic
dir da?
Mit einem. Ich war damals in Kroatien bei einer Finca-Einweihungsparty. Und ich habe da, ich weiß noch, die haben das Match nicht reinbekommen. Ich habe dann irgendwie über ein VPN mit meinem Handy über HD Austria das Handy am Fernseher gespiegelt und habe fairerweise gesagt, oder habe ich eigentlich die Party ein bisschen gecrashed, weil irgendwann sind alle nur mehr im Wohnzimmer gestanden und haben einfach das Match geguckt, anstatt draußen gab es eine Band am Pool und eine Cocktailbar und so. Und, aber gut, alle irgendwie, weil das Spiel ja dann auch so packend war. Ja, wie ging es mir? Schau, es ist schwierig, natürlich. Ja, bin ich Österreicher und helfe natürlich, wenn Österreich spielt, immer zu Österreich. Aber ich muss ganz klar eines sagen, dass ich mit den Spielern der österreichischen Nationalmannschaft deutlich weniger am Hut habe, als mit den Spielern der italienischen Nationalmannschaft. Weil großteils der Spieler, die bei Österreich spielen, spielen in der deutschen Bundesliga. Und ich mache nicht aus Spaß einen Podcast über die Serie A. Also deswegen, weil einfach mein Interesse natürlich in Italien liegt. Und natürlich habe ich in dem Moment zu Österreich geholfen. Weil da ist einfach, ja, meine Wurzeln sind hier. Muss aber sagen, es war dann die Enttäuschung bei Weitem nicht so groß wie bei allen anderen Beteiligten an dem Abend. Also das,
wenn man rausfliegen muss, dann schon gegen Italien.
Genau. Also so war es für mich damals, ja.
Ich erinnere mich noch, ich habe das mit italienischen Freunden, mit der italienischen Community, die ich hier habe. Es waren auch viele alte Arbeitskollegen. Ich habe ja lange in einem italienischen Restaurant auch gejobbt. Wir haben das Spiel in einem Hofbräuhaus geguckt, hier in Hamburg. Und schön deutsch-österreichisch gegessen, schön Schnitzel. Und dann das Spiel halt geguckt. Und irgendwann wurden die Fernseher nur noch draußen gemacht. Also wir hatten es erst angefangen drin zu gucken, weil einfach super voll war. Es war ja auch Sommer. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, sie machen ihn jetzt zu und sie würden uns aber draußen noch den Fernseher anmachen. Und es waren vielleicht noch so 50 Leute da. Und die guckten dann alle dieses Spiel. Und wir saßen ganz vorne an diesem Fernseher und die fanden es natürlich toll, wie die italienischen Fans mitgegangen sind und emotional waren, weil sie das nicht so kennen von sich. Ist ja immer häufig in Deutschland dann so, dass Italiener dafür so ein bisschen bewundert werden, auch wie sie da abgehen. Und bei dem Tor von Arnautovic war ganz kurz ganz, ganz brutale Ernüchterung. Und ich weiß noch, dass ich der Einzige war, der gesagt hat, das war Abseits. Das muss Abseits gewesen sein. Und ja, nachdem das aberkannt wurde und dann lief es ja auch für Italien mit dem Tor dann auch von Chiesa am Ende. Das war fantastisch. Fantastischer Abend, den wir da hatten. Ich habe neulich irgendwie auch witzigerweise, das Handy schlägt einem ja manchmal so Ereignisse vor. Heute vor 3 Jahren war das, vor 4 Jahren war das. Schlug er mir tatsächlich das Siegerfoto vor, was wir dann draußen gemacht hatten als Fans mit Flagge. Ja. war dann ja auch noch die erfolgreichste EM, die ich miterleben durfte. Von daher alles top gelaufen. Aber klar, für dich ist da immer ein bisschen zu Recht zwei Herzen, die in der Brust schlagen.
Wobei Österreicher sich sowieso fix qualifiziert. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass man das mit Bosnien unter Anführungszeichen jetzt regelt. Und dann wäre ja Bosnien Zweiter, weil Österreich hat ein Spiel weniger aktuell und sind aber Punkte gleich mit Bosnien. Und Bosnien kommt auch noch. Also ich bin da echt optimistisch, dass Österreich das dieses Jahr packt. Bosnien mehr optimistisch als bei Italien.
Ja, also wenn man guckt, Zypern und San Marino sind auch noch in der Gruppe, da sollte man noch die restlichen Punkte zusammen sammeln. Aber Bosnien natürlich auch mit dem besten Torhüter der Bundesliga, Nikola Vasil vom FC St. Pauli, bestimmt auch nicht allzu leicht zu überwinden, zumindest bei uns in Hamburg nicht. Damit würde ich auch die Folge schließen. Wir sind erstaunlich schnell durchgekommen mit unseren Themen, aber ja, kein Unnötiges in die Länge ziehen, das macht alles am Ende irgendwie nur kaputt. Von daher sind wir jetzt bei einer guten Stunde angekommen und muss sagen, hat mir wirklich wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Bei uns ist immer viel zu tun, auch du bist ja irgendwie schon Sprung Richtung Flughafen wieder, für dich geht es ja morgen auch schon wieder weiter. Von daher toll, dass es wir geschafft haben, uns heute hier zu sehen. Ich hoffe, euch da draußen hat es ebenfalls viel Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören, wie wir beiden über die Serie A quatschen, über die Nationale, und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Abonniert unseren Kanal auf Instagram, folgt uns, bewertet uns bei Spotify. Würden wir uns sehr freuen. Lasst etwas Liebe da. Und ich überlasse Björn die letzten Worte für diese Folge und sage ciao, ciao, ci sentiamo.
Gut, meine Lieben, wir haben das jetzt wirklich in einer Stunde runtergerockt. Ich hoffe, euch hat unsere Quick and Dirty Session gefallen. Wir hören uns wieder, wenn viele der Punkte, die wir heute besprochen haben, ja, wenn wir schlauer sind. Hat es Italien geschafft? Hat es Italien nicht geschafft? Wir werden sehen. Wird die Roma da oben bleiben? Wird Juve an den richtigen Stellschrauben arbeiten? Meine Lieben, wir hören uns. Habt euch lieb. Macht es gut. Tschüss. Baba.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mache einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.